also als kleine, als kleinen Bonus unserer jetzigen, wie soll man sagen, unserer jetzigen Exkursionen, haben wir natürlich im Zusammenhang mit der Zarathustra-Interpretation die interessante Frage, was passiert, wie soll man sich denn vorstellen, was passiert, wenn der Zarathustra auf den Marktplatz kommt? Nicht? Er klagt ja die ganze Zeit darüber, dass er nicht verstanden wird. Er könnte mich noch nicht verstehen, ich habe Jünger, meine Jünger können mich auch nicht verstehen, ich muss mich von meinen Jüngern wieder trennen. Dahinter steht noch immer, auch bei Nietzsche, so eine Systemkonstruktion, die am Ende das noch alles wiederum zusammenbringen wird, im Adler und in der Schlange, die aber nicht mehr in dieser Weise flächendeckend ist wie beim Hegel. Nicht? Ich glaube, das reicht jetzt für den Nietzsche-Ausblick und ich ziehe das Ganze jetzt weiter zum Wittgenstein, weil es an dieser Stelle nämlich sich geradewegs anbietet, genau dieses Motiv, wer sind meine Freunde, ja? Das sich bei Nietzsche deutlich findet, schon die Jünger, die dem Zarathustra umgeben, diese ganzen komplizierten Konstellationen von Lernprozessen, die sich dadurch eröffnen, dass man nicht mehr einfach sagt der Hegel ja nicht, aber die hegelianische Vorstellung ist sozusagen die einer gigantischen Volksbildung. Nicht? Das heißt, als ob die Urania, wenn sie richtig gemanagt wäre, die Wissensinstitution für alle ist. Also die Beklagenswert, das ist ja auch eigentlich sehr was Positives für Hegel, nicht? Ein Flash auf die jetzige Situation, dass sich Volksbildung und Universitätsausbildung, gar nicht zu reden von Fachhochschulen, auf eine Art und Weise auseinander gespalten haben, die vor 200 Jahren in der Bewegung des deutschen nationalen Risorgimento noch nicht so gespalten waren. Nicht? Das ist also möglich, dass man sich vorgestellt hat, dass es möglich ist, einen Bildungsprozess in die Wege zu leiten, in dem das, was an den Universitäten gehandhabt wird, sich kaskadierend in die Volksbildung weiter fortsetzt. Diese Form, nachdem das aufgebrochen ist, wollte ich sagen, gibt es andere Lernkonstellationen und eine der Lernkonstellationen, die damit sich verbinden, ist eben die Schülerschaft oder aber, wie der Wittgenstein sagt, sagen wird, Freunde. Nicht im ersten Entwurf des Vorworts, sondern in einem späteren, das Motiv findet sich hier schon gleich am Anfang. In einem späteren Vorwortentwurf steht dann gleich dazu, ich widme dieses Buch meinen Freunden. Das hätte bei Nietzsche noch so eine gloriose Aura. Beim Wittgenstein ist es präziser gesetzt und bescheidener. Er schreibt 19... Wann schreibt er das? Am 9., wenn Sie mal ganz genau wissen wollen, wann er das schreibt, 1930, ich glaube am 9., richtig, am 9. November 1930, ich operiere hier mit der Band 3 der Wiener Ausgabe, ich werde Ihnen aber den Text dann noch zeigen, schreibt er, dies Buch übergebe ich allen denen, die dem Geist, in dem es gemeint ist, freundlich gegenüberstehen. Also hier haben Sie einen Rückzug, wenn Sie wollen, eine Rückzugsposition, die auch schon den Volksbildungsanspruch sowieso, aber nicht nur den Volksbildungsanspruch, sondern auch den panischen Weltbeglückungsanspruch vom Nietzsche distanziert. Aber bevor ich auf dieses Vorwort aus 1930 komme, will ich Sie doch noch als eine Zwischen, Position auf das Vorwort zum Tractatus Logico Philosophicus hinweisen, weil sich da zwar einerseits einerseits ist es zwar so, dass diese nietzscheanischen Implikationen, die ich Ihnen vorgeführt habe, im Tractatus Vorwort so nicht zu finden sind. Man kann die Geschichte der vielen Vorwortentwürfe, die dann ab 1930 folgen, geradezu so charakterisieren, dass man sagt, es bricht in den Themenbereich Vorwort, bricht in voller Kraft das unglückliche Bewusstsein eines Philosophen mit seinem Werk in der Zeit zu leben, die er da hat, bricht hinein und die Arbeit besteht unter anderem darin, diese Deplatzierungserfahrung, sagen wir mal so, nicht? Es ist, also Hegel heißt, ich bin wohl platziert. Nietzsche hat die Deplatzierungserfahrung bereits und kompensiert sie als eine super Positionierung. Beim Wittgenstein ist es schlicht und einfach eine Deplatzierung. Die Frage ist, wie wird mit dieser Deplatzierung umgegangen? Und diese Frage sagt etwas über die Art und Weise, wie die wittgensteinianische Philosophie zu verstehen ist. Also das ist die Story der Vorwortentwürfe ab 30, aber im Tractatus selber ist das noch nicht evident, das ist noch zurückgehalten. Insofern ist das einfach noch ein junges Werk, da ist er einfach viel mehr noch dabei, etwas Großes zu schaffen. Und dieses und stellt sich sozusagen noch nicht die Frage direkt, was sagt das jetzt für die Stellung, meine Stellung als Philosoph, dass ich so etwas Großes geschaffen habe. Aber wir werden gleich sehen, dass es da einige erstens mal sehr hegelianische Features in dem Vorwort gibt. Das ist etwas, was Sie selten hören werden. Ich werde versuchen, in weiterer Folge dem ein bisschen näher auf die Schliche zu kommen. Also dieses Motiv ist sicherlich in keiner Weise irgendein geistesgeschichtliches Motiv. Ja. Es ist nichts, wo man sagen könnte, das hat der Wittgenstein vom Hegel oder sowas. Es ist aber ein sachlich auffälliges gleiches Strukturmoment, das da drin auftritt, und dann kann man einiges machen draus, denke ich. Also es kommt einerseits dieser Hegelianismus, sage ich jetzt mal kurz, ein Hegelianismus beim Wittgenstein mit rein, und zweitens schon leise Andeutungen über das, was es dann des Weiteren geben wird. Ich lese mir mal ein paar Passagen vor. Dieses Buch wird vielleicht nur der verstehen, der die Gedanken, die darin ausgedrückt sind, oder doch ähnliche Gedanken, schon selbst einmal gedacht hat. Es ist also kein Lehrbuch. Sein Zweck wäre erreicht, wenn es einem, der es mit Verständnis liest, Vergnügen bereitete. Also da haben Sie noch einmal einen ganz scharfen Wechsel, eine ganz scharfe Modulation, Tonartenwechsel. Er hat noch immer drinnen, dass, also er hat drinnen, wie es für die Philosophie notwendig ist, diese Art von Distanz. Ich schreibe jetzt etwas, ich schreibe kein Lehrbuch. Nicht? Ich schreibe nichts, was Lehrbuch, ein Lehrbuch ist dadurch gekennzeichnet, dass ich in einem Spiel spiele, in dem ich ganz einfach 3 Jahre voraus bin. Nicht? Also die Funktion eines Lehrbuchs besteht darin, jemanden, der anfängt, durch Inanspruchnahme eines Zeitvorsprungs dorthin zu bringen, wo man selber auch ist. Ich sehe die Sache einfach schon besser, ich kann sie dir schön darstellen, aber was du erreicht haben wirst, wenn du meinen Zeitvorsprung aufgeholt haben wirst, wird dann dazu führen, dass wir auf demselben Niveau sind. Wenn du das Lehrbuch verstanden hast, dann hast du nicht, dann hat das Lehrbuch dir nichts mehr zu sagen. Nicht? Da sind wir sozusagen quitt, wir sind auf gleich. Das ist diese Vorstellung von Lehrbuch, die ich abweisen wollte, wie ich gesagt habe, Hegels Philosophie ist auch in diesem Sinn nicht ein Lehrbuch, weil Hegels insofern als Hegels Philosophie eine Geistesumstellung verlangt. Hegels Philosophie operiert damit, dass es eine Umkrempelung auch des gewöhnlichen Bewusstseins gibt. Ein Lehrbuch bietet zwar kumulative Lernprozesse an, aber ein Lehrbuch operiert nicht damit, dass es sagt, so, in der Regel operiert es nicht damit, auch das gibt es sicher, dass es sagt, so bevor ihr da anfangt, müsst ihr mal alles vergessen. Nicht? Das ist eine Formel, wo man es ganz gut auch wiederum aufrollen kann, was wir diskutiert haben. Nicht? Wie schauen Lernprozesse aus? Wie können Lernprozesse ausschauen, wenn sie so anfangen, dass jemand sagt, also vergesst einmal alles, was ihr bisher gehört habt und hört mir zu. Ja? An der Stelle ist schon ziemlich deutlich, das ist von der anderen Seite her, ne, dass jemand, der so auftritt und sagt, vergesst einmal alles, der greift sozusagen prophetenartig ein in die Ökologie, in die kognitive Ökologie der einzelnen Leute und der übernimmt eine Verantwortung, die mit den erwähnten Problemen sich verbindet. Das ist nicht der normale Fall des Lehrbuchs. Wittgenstein sagt hier, es ist also kein Lehrbuch, aber er sagt etwas, was natürlich jetzt im Zusammenhang mit Hegel und Nietzsche einen neuen Touch gewinnt. Er sagt nämlich, es wird vielleicht nur der verstehen, der das schon gedacht hat. Es wird vielleicht nur der solche oder ähnliche Gedanken schon einmal gedacht hat, wird es verstehen. Das heißt, er wendet sich, ich meine, wenn man eine Form, wie man das beschreiben könnte, von außen kommend ist, eigentlich musst du alles schon mitbringen. Er wendet sich von vornherein an die Eingeweihten. Also er hat sich rausgenommen aus dem Leistungsprofil der Philosophen, die jemanden überzeugen müssen, mit großer Anstrengung und in 100 Jahren und hat einen Modus gefunden, der jetzt die Sache einerseits sozusagen entspannter und unaufgeregter bringt, nämlich ihr müsst mir freundlich sein, ihr müsst die Freundschaft statt der Schülerschaft, nicht? Und andererseits hat er aber indem er diese Sache entspannt hat, indem er dieses Verhältnis sozusagen verweigert, hat er eine andere Form von Exklusivität wieder aufgebaut. Die Exklusivität dessen, dass er sagt, also wisst ihr was? Es gibt Leute, die lassen besser die Finger davon von vornherein. Ja? Das ist die Attitüde, nicht? Also man befreit sich von der Weltverbesserungseinstellung dadurch an dieser Stelle zumindest, dass man es zurücknimmt und aber auch sagt, wisst ihr was, es ist nicht für alle. An dieser Stelle ist es durchaus auch wiederum Nietzsche, der reinkommt, der auch ein klares Bewusstsein davon hat, dass er nicht für alle schreibt, im Gegensatz zu Hegel. Das ist gute Gelegenheit, Ihnen gleich mal noch einen weiteren Vorblick auf etwas zu geben, was der Wittgenstein da im 1930-Komplex, Vorwortkomplex sagt. Da macht er sich Gedanken über die Funktion des Vorworts und ich lese Ihnen da mal vor, was da drin steht. Willst du nicht, dass gewisse Menschen in ein Zimmer gehen, so hänge ein Schloss vor, wozu sie keinen Schlüssel haben. Aber es ist sinnlos, darüber mit ihnen zu reden. Außer du willst doch, dass sie das Zimmer von außen bewundern. Anständigerweise hänge ein Schloss vor die Türe, das nur die anzieht, die es öffnen können und den anderen nicht auffällt. Also an der Stelle gibt es einen Wittgenstein-Kommentar zu dem, was er hier macht, der ganz genau in der philosophischen Tradition liegt, die ich Ihnen jetzt dabei bin zu skizzieren. Er betrachtet sozusagen sein Werk als ein Zimmer mit einem Eingang, der möglicherweise verschlossen ist. Die Idee, man könnte ja so sagen, wieso machst du nicht Open Source? Ja? Ich meine, die Idee von philosophischen Open Source ist, du machst Gedanken und streust sie unter die Menschen und sie werden schon was damit tun. Ja? Open Source ist eine Konzeption von Philosophie, die nicht dieses elitäre Moment drin hat. Philosophie als Sonderqualität, also Blitz ist geradezu das Gegenbild zu Open Source. Nicht? Die Neuartigkeit, das Einzigartige, das Hier und Jetzt, das nur eine bestimmte Konstellation trifft, das ist eben genau nicht offene Zugänglichkeit. Das ist nicht öffentlicher Raum, wo jeder raus und rein spazieren kann. Philosophie ist in diesem Zusammenhang etwas in einem Zimmer Separiertes und die Frage ergibt sich durch die ganze Geschichte jetzt, wie komme ich in dieses Zimmer, was sind die Bedingungen, unter die ich da komme. Und der Wittgenstein sagt, was er da beschreibt mit dem, was er mit dem Schlüssel beschreibt, ist eigentlich genau das, was er hier im ersten Absatz des Vorwortes sagt. Das Buch werden vielleicht nur die verstehen, der verstehen, der die Gedanken schon selbst einmal gedacht hat. Das ist eine Paraphrase darauf, dass man sagen kann, ich stelle an den Anfang dieses Buches eine Bemerkung, die fällt nur dem auf, der weiß, worum es geht. Also das selbstgesteckte Ziel, ein Schloss so zu gestalten, dass es nur die überhaupt interessiert, die auch die Möglichkeit haben, einen Schlüssel zu finden und den Schlüssel reinzugehen. Nicht? Interactive Adventure Games fallen mir in dem Zusammenhang ein. Nicht? Ich weiß nicht, wie weit Sie sowas schon mal gespielt haben, aber Sie haben den Bildschirm, nicht? Und Interactive Adventures sind oft dadurch charakterisiert, dass sie Zimmer haben, in die sie nicht reinkommen, oder Räume, in die sie nicht reinkommen. Und da gibt es nun tatsächlich, wenn man das grafisch auflöst, diese Situation, dass sie mit der Maus herumfahren, mit der Maus am Bildschirm herumfahren, auf dem jeweiligen Bild, das sie da sehen, und dort, wo sie möglicherweise reinkommen, auch wenn sie noch nicht wissen, wie sie das Rätsel lösen, ändert sich der Mauszeiger und wird zu was anderem. Ne? Das ist eigentlich eine ganz schöne Umsetzung dessen, worum es da geht. Nur derjenige, der im Prinzip die Mittel hat, dort auch reinzugehen, findet sie. Man kann sich das leicht vorstellen, in verschiedenen, dass das kontextabhängig ist, wenn sie bestimmte Tools noch nicht haben, mit denen, die sie eigentlich brauchen würden, damit sie dort reingehen. Wenn sie die noch nicht irgendwo gefunden haben, dann sehen sie gar nichts. Nicht? Sie fahren mit der Maus drüber und sehen dort überhaupt nicht, dass das Fenster ein möglicher Eingang ist. Erst wenn sie den Glasschneider von dort und dort gefunden haben, mit dem sie im Prinzip das Fenster aufschneiden können, sehen sie, dass sie im Fenster, mit dem Fenster was machen können. Also das ist die Konstellation, das ist diese Einstellung von vielleicht nur der verstehen, der das schon mal gedacht hat. Da ist auch ein Prozess noch drinnen, aber die Qualitätsfrage, ne, die Frage des Qualitätssprungs in dem Entchen-Schwan-Spannungsverhältnis, die ist rausgenommen, sondern der Qualitätssprung ist schon hinter dem, der in diesem Zustand ist. Gut, das ist mal der erste Absatz. Ich möchte aber dann jetzt noch auf ein paar weitere Dinge verweisen. Das Buch behandelt die philosophischen Probleme und zeigt, wie ich glaube, dass die Fragestellungen dieser Probleme auf dem Missverständnis der Logik unserer Sprache beruht. Die philosophischen Probleme. Das ist genauso kurz und erhaben eine Vorstellung davon, dass es eine Philosophie gibt. Es gibt die philosophischen Probleme. Die philosophischen Probleme sind auch in Wittgensteins Verständnis eben durchaus die klassischen philosophischen Probleme. Und mit diesen die philosophischen Probleme beschäftigt er sich. Und jetzt will ich... Also wie weit meine Bestrebungen mit denen anderer Philosophen zusammenfallen, will ich nicht beurteilen. Ja, was ich hier geschrieben habe, macht im Einzelnen überhaupt keinen Anspruch auf Neuheit und darum gebe ich auch keine Quellen an. Das ist eine interessante Position im Zusammenhang mit der Philosophiegeschichte, die ich lasse es dabei, es Ihnen vorgelesen zu haben. Aber... worauf ich eigentlich hinaus will mit diesem Traktatus-Vorwort ist die abschließende, ich lasse das Wichtigste aus, also das ist im Zusammenhang mit der Traktatus-Interpretation, auch in einer ganzen Reihe von anderen Zusammenhängen ist das wiederum sehr aktuell geworden, die Interpretation des Traktatus-Vorwortes. Aber ich lasse mich da jetzt nicht drauf ein. Ich lese Ihnen nur aus dem letzten Absatz, den letzten Absatz lese ich Ihnen vor in zwei Teilen. Erster Teil des letzten Absatzes. Dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Das ist übrigens das, was ich in dem Hegel-Seminar mit Was ist das Absolute? Das Absolute ist unqualifiziert geltend. Also die unqualifizierte Geltung ist meine Übersetzung von Absolut, das vom hegelianischen Absoluten. Unqualifizierte Gültigkeit ich habe nicht verborgen, dass das was, dass diese Interpretation was mit Wittgenstein zu tun hat, aber wenn man es umdreht jetzt mal, kann man sagen, die Wahrheit dieser Gedanken ist unantastbar und definitiv. Unantastbar heißt gerade unqualifiziert gültig, das heißt, er setzt hier seine Gedanken als das Absolute hin. Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Die Probleme der Philosophie unantastbar und definitiv im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Das ist, muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, was das sozusagen für eine Keckheit ist. Man könnte sagen, das ist durchaus die Nietzscheanische Keckheit, nicht? In dem Sinn eines, ich bin derjenige, der euch jetzt sagt, wo es, wo sozusagen alles hinausläuft, ich bin das Ende der Philosophiegeschichte, heißt das nichts anderes. Ja? Von der Rhetorik her heißt das, ich bin das Ende der Philosophiegeschichte, schaut mir sozusagen zu. Und nachdem man sich das alles so deutlich gemacht hat, kommt jetzt der zweite Stiefel. Und der zweite Stiefel, Sie kennen es wahrscheinlich schon, der ist mindestens genauso wichtig wie der erste. Und wenn ich mich hierin nicht irre, so besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, dass sie zeigt, wie wenig damit getan ist, dass die Probleme gelöst sind. Das heißt, an der Stelle wird das Jahrhundertpathos von Nietzsche, ich habe die Probleme gelöst und in 100 Jahren werdet ihr auch drauf kommen, vollständig durchlöchert. Ich habe die Probleme gelöst und nichts ist damit getan. Warum er das sagen kann und was das heißt, kann ich Ihnen nicht interpretieren. Dazu müsste man eine Vorlesung über den Traktatus machen, was, wie das eingelöst ist. Nicht? Also der, das Frage, die Frage, die bei solchen Dingen eben immer zusammen, damit sich Zusammenhang stellt, ist, gerade im, ich komme jetzt wieder auf das Vorwort-Thema zurück, die Frage ist, das sind immer Ankündigungen, Aufforderungen, Suggestionen, die als Suggestionen interessant klingen, aber interessant klingt auch ein Werbespruch. Was ist in einem Werbespruch dahinter? Das wird man nur erfahren, wenn man das Produkt kauft. Ob was dahinter ist oder was nichts dahinter ist. Die philosophische Attitüde ist natürlich die, du brauchst keinen Werbespruch. Also für die Philosophie brauchst du keinen Werbespruch, weil das Produkt spricht für sich. Ne? Das ist eine Form, wie man die Einheit von Sache und Nachvollzug in der Philosophie gerne beschreibt. Und die Schwierigkeit der philosophischen Vorworte besteht unter anderem darin, dass das notgedrungen auch Werbesprüche sind. Ne? Also warum ich so gute Bücher schreibe, ist ein Werbespruch. Ja? Aber es ist klarerweise ein Werbespruch vor dem Entstehen der Werbesprüche und ist eine Destruktion des Werbespruchs gleichzeitig. Bei Hegel ebenfalls. Und bei Nietzsche, bei Wittgenstein geht es eben um das, geht es auch im Prinzip um dieses Problem. Er will das annoncieren, er möchte er trifft, darum schreibt er ein Vorwort, eine Werbeaussage, aber er ist mit dieser Werbeaussage zurückgebunden an die Inhalt, an die Inhaltlichkeit, an das, was dahinter steht und an die Frage, wie sich solche Vorwegformulierungen überhaupt einholen lassen, sagen wir es mal so. Also das lasse ich mal darauf beruhen und werde Ihnen jetzt noch den Zugang zeigen, den Sie an der Universität, also überall im Campusnetz und zum Beispiel im Computerraum, falls manche das noch nicht gehört haben, zum Wittgenstein-Nachlass haben. Der Computerraum ist den Gang entlang und dann einmal ums Eck. Da haben wir einen studentischen Computerraum, für den Sie eine Magnetkarte um, ich glaube, 10 Euro Kaution kriegen können. Der ist nicht so überlaufen in der Regel wie die Computerräume unten, aber in den Computerräumen unten geht es natürlich auch. Ich zeige Ihnen das mal. Ich mach das Licht kurz aus. Ich hoffe, es ist vertretbar. Sie sehen es dann doch besser. Die Adresse ist library.nlx.com. Sie klicken auf Wittgenstein-Nachlass und kriegen den Wittgenstein-Nachlass. Das ist also sollte ich vielleicht zur Erläuterung sagen, das ist eine Umsetzung der Bergen Electronic Edition, die es auf CD-ROM gibt, in einen www-Zusammenhang mit ein paar Vorteilen und einigen Nachteilen. Also der eklatanteste Nachteil ist der, dass Sie keine Faksimiles da drinnen haben. Das ist also nur der Text. Insofern ist es eine geblättete Sache. Ich werde Ihnen im Laufe der Veranstaltung auch die Bergen Electronic Edition mal zeigen, wie sie ursprünglich aussieht. Das ist also der Nachteil, also einer der wesentlichen Nachteile, dass hat aber auch eine große und auch den die diplomatisch, also die Bergnet Electronic Edition selber ist dreigeteilt. Sie haben Faksimiles, sie haben eine diplomatische Transkription, sie haben eine normalisierte Transkription, da können Sie springen zwischen den dreien. Diese beiden sind hier normalisiert, die diplomatische und die normalisierte, also sind sozusagen zusammengetan, sie haben eine Transkription. Für unsere Zwecke, wenn Sie also nicht wirklich tief in die Materie hinein buddeln wollen, reicht es aber vollkommen. Vor allem ist das Interessante darin, dass sie wirklich auf eine sehr schnelle Art und Weise den gesamten Bestand des Wittgenstein-Övres zur Verfügung haben. Sie können hier unten hier sozusagen scrollen und haben einfach alles, was es gibt. 183 zum Beispiel ist das Tagebuch, das ich, von dem ich Ihnen unter Wittgenstein, Sie haben es ja schon unter Wittgenstein Person und Leben was gezeigt habe. Sie haben, glaube ich, Sie haben darauf hingewiesen, dass sich nicht gut eignet dafür, dass man die Sache ausdruckt als Ganzes. Das ist durchaus Absicht. Das soll nicht so leicht sein. Das ist eine der Gedanken, die da dahinter ist. Darüber kann ich lange Vorträge halten, die ich mir jetzt hier spare. Das hat auch was mit Open Source und Umgang mit Textmaterialien zu tun. Kurz gesagt, früher als es das nicht gibt, war die Sache relativ einfach. Sie hatten ein Buch, sie konnten dieses Buch nicht in einer halben Minute jemanden anderen in Australien schicken. Aber sie konnten das Buch erstens mal kaufen und zweitens fotokopieren. Sozusagen eine klare Ansage im Zusammenhang mit Verfügbarkeit und Reproduktion von akademischen Arbeitsunterlagen. Nicht? In dem Moment, in dem sie gesetzt, also das Wittgenstein-Tagebuch digital zur Verfügung haben, und das ist ja digital zur Verfügung haben, nicht? In dem Moment ändert sich daran etwas, weil Sie können das in einer halben Minute nach Australien schicken, und zwar in der vollen, qualitätsunverminderten Version, und Sie können es ausdrucken, und das ist ja schön, würde ich sagen, nicht? Die Frage, die sich aber damit stellt, ist, das ist nicht allen Leuten recht. Und dass es, warum, es wird sozusagen, also mal kurz gesagt, steckt natürlich Arbeit darin, diese Texte so aufzubereiten, und die Leute wollen auch bezahlt werden, wollen sozusagen Geld dafür kriegen, dass sie diese Arbeit investiert haben. Das Problem, dass es sich hier um einen Autor handelt, der von Weltbedeutung ist und der für uns philosophisch wichtig ist und der zum kulturellen Erbe, Anführungszeichen, gehört, ist ein zweites Problem. Also es ist ein bisschen so, wie die Situation, um es ein bisschen runterzuspielen, nicht? Früher gab es Kirchen, in die man reingegangen ist, entweder man hat gebetet oder man hat sich's angeschaut. Mittlerweile zahlt man Eintritt für die Kirchen, zum Teil damit sie gepflegt werden. Nicht? Also diese Art von Verhältnis, in diese Art von Kommerzialisierung des Inhaltsmomentes, also das, was natürlich schmerzt dran ist, dass das Gedanken sind, die niemandem gehören, ja? Mit denen man arbeiten möchte und arbeiten kann, und dass man jetzt plötzlich für den Zugang zu Gedanken zahlt, auf eine neue Art und Weise, nämlich dafür zahlt, die einem so nicht klar war, die so auch nicht gelaufen ist. Natürlich hat man auch, man kauft sich auch ein Hegelbuch, man kauft sich auch ein Nietzsche-Buch, ne? Aber die Frage, wie viel Geld kriege ich aus dem raus, was ich jetzt in der Digitalisierung neu zur Verfügung stelle, und soll ich darüber überhaupt Geld rauskriegen, soll das so angelegt sein, dass man dafür Geld rauskriegt. Das sind, sind also Themen, die sich in dem Zusammenhang stellen. Ich breche da dabei ab. Sie können sich sicher in jedem Fall in einzelnen Chunks anschauen. Was ich Ihnen jetzt als erstes aber zeigen möchte, also das ist natürlich zum Browsen voll geeignet, aber für unsere Zwecke tun Sie dann sowas wie hier unten zum Beispiel Vorwort reintippen und Sie kriegen alle Occurrences of Vorwort in diesen 18.000 Seiten links aufgeschlüsselt nach den entsprechenden Items des Nachlasses. Das ist, also wenn ich schon gelästert habe über die Preisbedingungen diesbezüglich, muss man andererseits sagen, ist nun wirklich auch etwas, was schlicht und einfach unverfügbar gewesen ist. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen wissen, wo spricht Hegel über Indien und Bewusstsein. Ja? Sie tippen ein, also wenn Sie sowas mit Hegel hätten, Sie tippen ein Indien und Bewusstsein, haben die 25 Stellen, in denen Hegel über Indien und Bewusstsein spricht, in no time at all. Ne? Das ist eine neue Qualität vom Umgang mit Texten. Mir ist das, also ich will Sie mal darauf aufmerksam machen, Sie einladen, an dieser Sache teilzunehmen und das einmal auszuprobieren. Ich kann damit auch was einflechten, was ich immer wieder vergesse. Für dieses Jahr ist es, glaube ich, schon vorbei, aber in Ihrer Planung, falls Sie ein bisschen ins Ausland gehen wollen, in Ihrer Studienplanung, könnte das vorkommen. Ich habe einen Erasmus-Kontakt mit dem Wittgenstein-Archiv in Bergen. Und dieses Wittgenstein-Archiv ist die Stelle, wo die Textgrundlage von dem erarbeitet worden ist. Sie können dort, also im Wittgenstein-Archiv, das Teil des Instituts für Philosophie ist, können Sie sozusagen einen Erasmus-Platz bekommen. Wenn Sie da Interesse haben in weiterer Folge, es ist nicht Bergen ist eine wunderschöne Stadt, aber es ist sozusagen, abgesehen vom Wittgenstein-Archiv, kein Zentrum der philosophischen Welt. Und insofern ist die Chance relativ groß, dass Sie schon diesen Platz auch bekommen können. Das Erste, was ich Ihnen im Zusammenhang mit diesem Setting hier jetzt dann zeigen möchte und Ihnen sozusagen nahelegen möchte, ist, und das ist nun auch wiederum ein Kommentar zu der elektronischen Version. Sie haben als Prinzip der Gliederung der elektronischen Version die sogenannte von Wricht-Zählung. Von Wricht, Nachlassverwalter, der alles, was der Wittgenstein zurückgelassen hat, nach bestimmten Ziffern, nach einem bestimmten Zifferncode katalogisiert hat. Es gibt bei Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ein kleines Bändchen von Wricht, wo der sogenannte von Wricht-Katalog drin ist. Sie haben am Anfang auch eine Erläuterung von der Bergen Electronic Edition, wo das ein bisschen erläutert wird. Dieser von Wricht-Katalog, ich habe das schon gesagt, zählt so auf, dass er die Manuskriptbände mit 100 anfängt, 104, 105, 106. Die Typoskriptbände fangen mit 210 oder sowas an, 209 gibt es auch was. 208 gibt es, also so die 200er, und die Diktate fangen mit 300 an, und dann hat er sie einfach durchnummeriert, wie sie so vorliegen, mit bestimmten Qualitäten. Das hat, und in dieser Durchnummerierung, was ich vorher hatte, bevor ich das da aufgerufen habe, ist einfach diese Durchnummerierung. Diese Durchnummerierung ist sozusagen schön zum Orientieren, ist aber für unsere Zwecke, für das, was ich Ihnen da zeigen will. Und in den meisten Fällen, wo Sie ein bisschen hineingehen in die Abläufe des Wittgensteinschen Arbeitens im Nachlass, auch eine Irritation. Und zwar deshalb, weil die Nummern 117, 118, 119, die der von Wricht verteilt hat, nicht immer der Zeit entsprechen, in der das Ding geschrieben worden ist. Sie werden im Zusammenhang mit Vorwort, gibt es das, ich zeige Ihnen das dann noch, gibt es ein schönes Beispiel dafür. Der Wittgenstein hat nämlich manchmal ein Buch, zum Beispiel ein Manuskriptband neu begonnen, hat das dann beim Arbeiten nicht dabei gehabt und hat auf der Hinterseite des vorherigen Manuskriptbandes weitergeschrieben. Es gibt einige Fälle, wo also die zeitliche Ordnung des Arbeitens von Wittgenstein sich überkreuzt mit der Nummernrichtung, mit der Nummernausrichtung der Manuskriptbände. So dass zum Beispiel, wenn Sie jetzt das hier haben, wenn Sie sozusagen nachschauen, man sieht es leider nicht sehr gut, aber das besondere Beispiel finden Sie hier mit 117. Hier gibt's im Item 117 gibt es eine Wittgensteinsche. Hier haben wir schon das Vorwort. Gibt es eine Version von Wittgenstein schon vorwort und nach der Nummerierung sollte man glauben, das ist also eine relativ, das ist zumindest früher als 118, aber das Gegenteil ist der Fall. Ja? Also unter 118 gibt es eine frühere Version von dem. Das können Sie nicht wissen, ja? Das können Sie überhaupt nicht wissen. Sie können außerdem nicht wissen, das ist das Nächste, dass wie das Verhältnis von Textentwürfen der Manuskripte und der Typoskripte ist, weil zwischen 117 und 225 ist ein gigantischer Zahlensprung, aber überhaupt kein Zeitsprung. Darum, ich sage Ihnen das nur mal, Sie können sozusagen da browsen jetzt in den Vorwortentwürfen, aber Sie brauchen, und das werde ich Ihnen auch nachliefern, Sie brauchen eine andere Organisationsskizze, um ein Modell davon zu haben, wie das wo inhaltlich zusammengehört. Also welche von diesen Chunks, welche von diesen Büchern und Kompilationen an welcher Stelle wo eingeordnet werden müssen, um nachzuvollziehen, wie das beim Wittgenstein der Reihe nach gegangen ist. Das ist etwas, was ich Ihnen zusätzlich zu dem, dass ich dann als nächstes, also in der nächsten Stunde, auf das Item 109 komme. Das können Sie sich schon mal anschauen. Das ist hier zu einem Vorwort. Dieses Ding hier zu einem Vorwort. Dieses Buch, fangen wir gleich mal an. Dieses Buch ist für die geschrieben, die seinem Geist, die dem Geist, in dem es geschrieben ist, freundlich gegenüberstehen. Hatte ich Ihnen schon zitiert. Das ist aus 1930. Der Anfang des Arbeitens am Vorwort zu den philosophischen Untersuchungen.